Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Ich habe einen tollen Gast heute. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich so sehr. Wir haben schon öfter jetzt versucht, einen Termin zu finden, aber sie ist ganz schön schwer beschäftigt. Und Desiree, bitte stell dich vor, wer bist du?
Das war eine liebevolle Ankündigung. Dankeschön. Also, ich bin Desiree Rattay. Ich bin dreifache Mama und Kinderärztin in eigener Praxis mit meinem Mann und bin nebenher hobbymäßig noch als Dr. Mami im Internet zu finden und kläre dort über ganzheitliche Kindergesundheit auf.
Wie lange machst du das schon?
Ich glaube, ich habe es auch neulich überlegt, ich glaube seit 7 Jahren, aber ich war davon ungefähr 5 Jahre offline, teilweise wirklich komplett über lange Strecken. Ich habe angefangen mit medizinischen Themen, weil ich, als ich in der Praxis war, mir gedacht habe, Mensch, die Eltern sind so unsicher und wissen so wenig und vielleicht können wir ihnen so viel Stress und unnötige Arztbesuche ersparen, wenn wir sie medizinisch aufklären. Damals gab es auch diese Masse an Kinderärzten noch nicht, die online gegangen ist. Und für mich hat sich mit der Zeit das Interesse geschiftet. Irgendwie bin ich dann durch die Fragen der Eltern immer mehr bei Bindung und Verbundenheit gelandet. Und parallel dazu kamen immer mehr Ärzte online mit dem medizinischen Fachwissen, sodass ich ja dachte, ich habe es ja nicht für mich und für mein Ego getan, sondern für die Eltern. Und dann dachte ich mir, da sind so viele tolle Ärzte, die das auch alles machen, dann brauche ich es nicht auch noch machen. Und habe dann angefangen, mich neu zu orientieren inhaltlich.
Okay, und wie lange bist du schon Kinderärztin? Also, dass wir einfach ein Gefühl dafür kriegen, wie lange du schon da unterwegs bist?
Ich bin seit 2013 bin ich in der Kinderarztpraxis. 11 Jahre fast. Mhm. Da war ich noch nicht gleich Kinderärztin, sondern erst Assistenzärztin, aber genau, ich glaube, das reicht zur Orientierung.
Ja, ja, okay, nur so einfach ungefähr. Und dein Mann auch, wie spannend. Ihr seid beide Kinderärzte. Habt ihr euch bei der Arbeit kennengelernt?
Das
hat jetzt nichts mit unserem eigentlichen Thema zu tun, aber
ganz klischee-mäßig. Er war mein Oberarzt. Aber es wusste ich nicht. Ich dachte, er wäre Zivi und habe ihm monatelang erklärt, wo der Haken hängt.
Du hast ihm erklärt, wo der Haken hängt.
Ja, ich habe ihm erklärt, wo der Haken hängt. Ich habe gedacht, der steht immer rum. Ich muss ihm was erklären, der arme Zivi. Bis mir mal irgendjemand gesagt hat, spinnst du? Was machst du mit dem leitenden Oberarzt die ganze Zeit? Dann habe ich gehört, okay, er ist mein Vorgesetzter, gut.
Aber er hat dich ja auch auflaufen lassen, er hat es dir ja nicht gesagt.
Er hat gedacht, ich will ihm zeigen, was ich alles schon weiß. Und er ist nicht so einer, der einen auflaufen lässt. Oder der hat sich auch nichts gedacht dabei. Nicht irgendwie, was ist mit der los? Oder macht die mich an die ganze Zeit? Aber sowas war das ja auch gar nicht. Sondern er hat einfach gedacht, oh, die ist ja motiviert. Die will mir zeigen, was sie kann.
Und heute habt ihr 3 Kinder und 3 Praxen zusammen und seid erfolgreiche Unternehmer und Ärzte. Und, liebe Desiree, wir sind ja intensiver in Kontakt gekommen miteinander, weil du mich gefragt hast, ob ich dein Buch lesen möchte. Und ich habe sofort ja gesagt, weil ich dir auch schon länger gefolgt bin und das toll finde, was du machst. Und dann hatte ich dieses Buch zu Hause und ich weiß es noch, weil ich habe ja auch 3 Kinder und ich habe ja auch mehrere Firmen und echt wenig Zeit. Aber ich weiß, ich habe dieses Buch eines Abends angefangen zu lesen und ich habe dir zwischendurch auch WhatsApp geschrieben mit Bildern, wo ich gezeigt habe, was ich markiert habe. Und ich war, dieses Buch war einfach nur, ich habe die ganze Zeit dieses Buch gelesen und habe immer zugedacht, so ja, 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 ja. Also, naja, das klingt fast, als wenn ich Orgasmus jetzt hätte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe immer so die ganze Zeit zugestimmt bei dem, was ich gelesen habe.
Ja, du hast mich voll, du hast mir voll den Launch versüßt mit deinen Zwischenmeldungen.
Ja, aber das war wirklich, also es ist einfach wirklich so. Das ist genau das, was ich dachte über dieses Buch. Und ich sage mal den Namen des Buches, ne? Viele wissen es ja noch nicht. Das Buch heißt Kindergesundheit beginnt zu Hause oder fängt zu Hause an. Wie heißt es?
Beginnt zu Hause.
Beginn zu Hause, genau. Und jetzt könnte man ja denken, wenn man ein Buch kauft zum Thema Kindergesundheit, dass es da klassischerweise so Vorurteile, ne? Es geht um Wadenwickel und was man alles so machen kann und vielleicht welche Globuli man geben kann, was macht man bei Husten etc. pp. Was bei Schnupfnase, solche Sachen. Und das finde ich so schön, weil das ist nämlich das Interessante an diesem Buch. Es gibt keine einzige Medikamentenempfehlung in diesem Buch. Es gibt keine Wadenwickelempfehlung, keine Hausmittelempfehlung, nichts davon. Und trotzdem ist es ein Buch, in dem es tutti completi um das Thema Kindergesundheit geht.
Ja, also ich glaube, viele haben was anderes erwartet letztendlich. Und es ist auch so, dass ich nach dem Buch zu extrem vielen Vorträgen immer noch eingeladen wurde und werde. Und die Eltern kommen dann, sind aber völlig uninformiert. Eigentlich wollte ich sie mal fragen, womit sie eigentlich angelockt werden, wenn sie so uninformiert sind. In der letzten Gruppe wussten sie, worauf sie sich einlassen. Aber die anderen Gruppen vorher dachten eben genauso, wie du gesagt hast, dass es um solche Dinge gehen wird. Und das war ursprünglich der Plan, als ich das angefangen habe, das Buch zu schreiben. Das war vor Corona, als der Vertrag abgeschlossen wurde mit dem GU-Verlag. Aber dann hatten wir selber eine sehr, sehr bittere Zeit und waren selber, haben wir als Familie unter traumatischem Stress gelitten, was uns extrem belastet hat, jeden Einzelnen in unseren Beziehungen, unsere Kinder. Und damit ist für mich die Relevanz weggefallen von diesem Buchthema. Ursprünglich sollte es um Ayurveda und Naturheilkunde gehen. Und ich hatte das Glück, dass mein Verlag das mitgemacht hat, weil es schon ein ungewöhnliches Buch einfach für den GU-Verlag auch ist. Und ich hatte aber Betreuer, die voll ausgeflippt sind, weil sie das so schön fanden, die Idee. Und das war mein Glück letztendlich, dass ich dann trotzdem meine Hörner abstoßen durfte. Und letztendlich hat mich diese Zeit, die wir erlebt haben und den Stress, den wir erlebt haben, zurück zu den Ursprüngen der Kindergesundheit geführt. Nämlich, was das zu Hause mit Kindergesundheit zu tun hat. Vor allem, wenn die Kinder noch klein sind und sich gerade entwickeln und ganz vorne natürlich nicht nur Ernährung und Bewegung und Freizeitaktivitäten und Potenzialentfaltung, sondern ganz vorne die Verbindung zwischen Eltern und ihren Kindern als Baustein, als Schablone für die richtige Anordnung der Bausteine im Körper, für die Unterstützung guter physiologischer Prozesse, der biologischen Systeme. Und ich wollte dann nur noch darüber schreiben, nachdem ich die Erkenntnis hatte, wie wichtig das Familienleben ist letztendlich. Und ja,
das habe ich dann getan. Welchen Einfluss es tatsächlich hat. Und Desiree, es ist halt so spannend und so schön, weil wir leben ja in einer Zeit, gerade nach Corona, wo ja das schon so gesellschaftlich etabliert ist, dass man sagt, na ja, die Kinder, also gerade die Kleinen, ist total normal, dass sie 12 bis 14 Infekte im Jahr haben, ja. Das ist einfach so, das hat sich so eingeschlichen, dass überhaupt niemand mehr das hinterfragt. Und wenn man dein Buch liest, dann fängt man das sehr, sehr schnell an zu hinterfragen, dass es eben nicht normal ist, dass die Kinder so viele Infekte haben und dass wir aufhören sollten, das als normal zu betrachten und sondern gucken sollten, okay, was ist denn die Ursache von dem? Und das ist halt so schön. Deswegen, ich habe immer ja, ja, ja gesagt, weil ich bin ja, das habe ich dir vor unserem Vorgespräch erzählt, ich bin ja in meinem Hauptberuf Fachberaterin für Kindertagesstätten gewesen. Und natürlich habe ich mich intensiv auch mit dem Thema Eingewöhnung befasst. Wann gehen die Kinder in die Kita? Wie läuft die Eingewöhnung? Da geht es ja dann auch wieder um Bindungen. Und es ist so witzig, Desiree, ich habe 2005 mein Studium abgeschlossen und ich habe meine Bachelorarbeit ging zu dem Thema, schadet institutionelle Betreuung Kinder unter 3? Und ich hatte noch keine Kinder, als ich diese Arbeit geschrieben habe. Ich habe mich natürlich, na klar, es ist eine wissenschaftliche Arbeit, auf Literatur berufen und ich habe auch eine 1 gekriegt. Heute würde ich diese Bachelorarbeit komplett anders schreiben, wo ich selber Kinder habe, ja, wo ich in der Praxis war. Und das ist halt so, so spannend, weil ich natürlich, also nicht nur, ich war geprägt von, ich hatte selber keine Kinder, also ich war nicht Mutter, ich war natürlich auch geprägt, ich komme aus Ostdeutschland. Ja, hier ist ja sowieso nochmal anders, Kinder auf jeden Fall. Ich bin selbst ein Kind, ich bin mit 5 Monaten in der Krippe gewesen, ist ja völlig normal gewesen, ja. Also das heißt, ich war ja auch so geprägt von Kinder mit einem Jahr auf jeden Fall ab in die Kita und das macht man so und die Mutter geht wieder 40 Stunden arbeiten und das hat sich so gewandelt bei mir seit 2005, seitdem ich diese Arbeit geschrieben habe, dass ich sie heute nochmal anders schreiben würde und dass ich natürlich heute auch anders mit Frauen darüber rede, Eingewöhnungsworkshops mache, weil das ist ja schon auch, finde ich, ein großer Faktor. Klar, wir haben das erste Jahr zu Hause, aber viele geben ja ihre Kinder mit einem Jahr in die Kita und wundern sich dann Widerstand, warum die ständig krank sind, ja? Und dann, ja, das ist ja normal, ne? In der Eingewöhnungszeit ist ja völlig normal und das Immunsystem muss sich erst dran gewöhnen und so. Aber dass da eigentlich auch noch was ganz anderes dahinter steckt. Und das finde ich so schön, dass du das in dem Buch so rausarbeitest.
Also, ich sehe das sehr kritisch überhaupt mit diesem Wort normal, weil wir leben in einer Zeit, in der der Mensch sich ein Umfeld geschaffen hat, das seinen Bedürfnissen nicht mehr gerecht wird. Also die Menschheit hat zu viel Stress, mentale Krankheiten nehmen zu, viele körperliche Krankheiten nehmen zu. Wenn wir das als normal erachten, vergessen wir irgendwann, was der Mensch eigentlich braucht und wie der eigentlich gesunde Mensch ist. Und das finde ich sehr, da muss man das wirklich mit Vorsicht genießen. Ich glaube, für mich war das einfacher, mich in solche Gedankenwelten einzufinden, weil ich extrem viel gereist bin. Ich kenne 5 Millionen verschiedene Varianten von normal und bin nicht so versumpft in diesen, was ist hier normal und das ist Status quo. Aber ich denke mir jetzt oft, zum Beispiel in der Praxis haben wir extrem viele Jugendliche, denen es sehr, sehr, sehr schlecht geht. Und ich kann dir sagen, in ein paar Jahren sagen wir, dass es normal ist, dass die Jugendlichen sich alle mal ausprobieren mit Ritzen und Alkohol und Drogen, weil das die Zeit ist, die solche Menschen oder solche Verhaltensweisen herausbringt. Aber man darf halt nie vergessen, dass es vielleicht nicht normal ist, nur weil es die meisten Menschen betrifft, weil wir in einem Umfeld leben, in dem wir uns nicht normal entwickeln können. Normal meine ich jetzt so, wie es evolutionär artgerecht genau vorgesehen ist, weil eben unsere Bedürfnisse nicht mehr stillbar sind, ganz vorne voran. Und das war auch mein großes Learning in dieser Krise, die wir selber als Familie hatten, durch Stress. Und ich meine jetzt nicht nur Stress durch Mental Load, zu volle To-Do-Listen, zu viele Termine, sondern auch Stress des Körpers durch Nahrungsmittel, die ich auch manchmal esse. Ne? Ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich die Heilige hier. Aber letztendlich, schau mal im Supermarkt, was da alles verkauft wird. Von vielen kennst du die Zutaten nicht mal mehr aussprechen und sie sind nicht natürlich. Und es kann auf Dauer nicht gut sein, wenn unser Körper die ganze Zeit mit Erfahrungen versorgt wird, für die er nicht vorbereitet war. Es fällt vielen Menschen schwer, das zu akzeptieren, wenn wir darüber sprechen, weil der Mensch ist ja so unglaublich anpassungsfähig, weißt du? Aber bei einer Pflanze ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Das weiß ich, weil ich sehr viele Pflanzen auf dem Gewissen habe, leider, obwohl ich sie so schön finde. Aber wenn du ihnen nicht die Menge an Wasser gibst, die sie brauchen, gehen sie ein. Wenn sie nicht in der richtigen Luftfeuchtigkeit wachsen, wachsen sie gar nicht. Wenn sie nicht die richtige Bodenbeschaffenheit haben oder die richtige Temperatur, das ist ja auch ein Bild, was ich in meinem Buch ranbringe. In Singapur gibt es diese riesige Glocke, wo sie so ein eigenes Ökosystem darunter erschaffen haben und Pflanzen aus bestimmten tropischen Regionen importiert haben. Sie müssen sich an die Bedürfnisse der Pflanze unterhalb dieser Glocke anpassen, weil die sonst alle sterben. So, jetzt stirbt das Kind nicht gleich, wenn wir seine Bedürfnisse nicht befriedigen. Das heißt aber nicht, dass es sich komplett gesund entwickelt. Und das ist halt was wir verstehen müssen, dass in der DNA des Kindes, in den Genen des Kindes, ist ja ein Gesundheitspotenzial enthalten. Natürlich können manche Kinder Pech haben und haben irgendwelche Gendefekte oder Mutationen, die das Potenzial einschränken. Aber letztendlich ist ein gesundheitliches Potenzial enthalten und das macht die Zelle ganz von selbst, wenn sie die richtigen Erfahrungen bekommt. Die befruchtete Eizelle bis zum Erwachsenen letztendlich braucht bedürfnisfreundliche Erfahrungen. Nicht immer, weil der Mensch ist flexibel, so wie die Pflanze, die kann auch mal kurz damit leben, wenn es zu wenig oder zu viel Wasser ist. Aber grundsätzlich muss die Erfahrung, die eine Pflanze macht, zu dem passen, womit sie ausgestattet ist. Und so ist es halt beim Menschen auch. Und wie ich gesagt habe, ich meine, es gibt Leute, die kennen sich da besser aus, aber wenn man sich damit mal auseinandersetzt, dass wir einfach einatmen, was wir uns auf unsere Haut geben, womit wir uns ernähren und dann fangen wir nochmal gar nicht an mit den Gedanken, die wir alle haben und Gefühle, die wir alle haben. Es ist zu viel für unser System, um gesund zu bleiben. Natürlich gibt es keine Studien, die sagen, so und so viele Krankheiten pro Jahr oder Infekte im Jahr sind okay. Aber die Frage ist, ob die zukünftigen Studien, die alle darauf basieren, dass wir in einer extrem gestressten Gesellschaft leben, ob die auch so aussagekräftig sind, wage ich zu bezweifeln. Und mein bestes Beispiel sind einfach immer die Jugendlichen von heute. Ich bin ja aus Singapur teilweise und da habe ich auch über 100 Cousins und Cousinen und die benehmen sich nicht so wie die Jugendlichen hier. Und das liegt unter anderem daran, dass Familie dort traditionell extrem wichtig ist. Also die besten Freunde meiner Cousinen sind die Cousinen. Und natürlich machen die mal Mist, aber nicht in dem Ausmaß, wie das hier heutzutage oft bei vielen Jugendlichen ist. Und ich kenne keine Zahlen und keine Fakten und ich habe nur dieses Beispiel jetzt aus meiner Familie aus Singapur. Da sind so Verhaltensweise, die vielen Jugendlichen hier zeigen, habe ich noch nie gesehen dort.
Ich muss kurz schlucken.
Ja, wenn ich darüber anfange zu reden, dann komme ich richtig in Fahrt, weil ich sage es ganz knallhart. Ich denke, wir sind auf einer gesundheitlichen Abwärtsspirale. Das heißt, die Erfahrungen, die Eltern machen, sind für sie nicht gut. Und mit Erfahrungen meine ich, das erkläre ich in meinem Buch, alles. Also was man hört, sieht, riecht, schmeckt, was man erfährt, wie das Leben gestaltet ist. Aller Input, der in irgendeiner Form im Körper landet, das meine ich mit Erfahrungen. Was die Eltern machen, ist nicht gut für sie. Die Erfahrungen, die Kinder machen, können wir Schulsystem zum Beispiel auch mit reinnehmen, sind nicht gut für sie. Die Beziehungserfahrungen für Kinder sind oft nicht besonders gut, weil die Eltern einfach schon so angeschlagen sind oder selber keine guten Erfahrungen gemacht haben. Und das sind Dinge, die das Kind für immer prägt. Nicht nur auf epigenetischer Ebene, sondern auch seine biologischen Systeme, seine Gehirnentwicklung und letztendlich die Art, wie es mit der nächsten Generation weitergeht. Und so ist für mich, wenn man sagt Verbundenheit, die Verbindung eines Kindes zu sich und zu seinen Eltern, ist das Fundament für Gesundheit, kann ich nur sagen, und ich begleite jetzt auch manche Eltern wirklich schon seit 15 Jahren, dass wir uns in einer Abwärtsspirale befinden und wir brauchen mehr Bewusstsein für die Sachen, die wirklich wichtig sind für Kindergesundheit, damit wir ein besseres Fundament und bessere Voraussetzungen für die aktuellen Kinder, aber auch vor allem für die nächste Generation starten. Manchmal sehe ich Kinder bei uns in der Praxis, wo ich mir denke, scheiße, wenn die mal Eltern werden. Ich weiß nicht, wie sie denn sind. Das kann ich mir nicht anmaßen, das zu sagen. Aber wenn ich sehe, was die erleben und erfahren, was deren normal ist, und die werden Eltern, was für Voraussetzungen haben deren Kinder? Und das kann man auf alle Ebenen beziehen, nicht nur jetzt psychisch, sondern auch körperlich. Und das ist halt was oft nicht ernst genommen wird.
Ja.
Entschuldigung, ja. Jetzt wurde es dunkel, ne?
Es wurde ein bisschen dunkel, aber es ist so wichtig, Desiree, weil wir haben ja auch vorher gesprochen, du musstest ja eine Entscheidung treffen, als du dieses Buch geschrieben hast, ja? Du musstest dich entscheiden, wie hast du es gesagt, pimperst du die Eltern oder bist du für die Kinder? Und du hast dich für die Kinder entschieden, weil es gibt natürlich ja unfassbar viele Hilfesysteme inzwischen auch für Eltern und auch so Bücher und Bindungen und Mental Load und wie auch immer. Du hast dich für die Kinder entschieden.
Was aber nicht heißt, dass ich gegen die Eltern bin.
Nein, ja, genau, das wollte ich jetzt sagen. Ich wollte es gerade erklären. Das sorgt halt dafür, dass dein Buch auch hierunter kritisiert wird, weil wenn man das Buch liest, ist es schon so, dass wir als Eltern den Spiegel vorgehalten bekommen. Ja, ganz klar. Aber wir dürfen uns einfach die große Frage stellen, um wen geht's hier? Ja, es geht natürlich um die Kinder und wie das Buch heißt, die Kindergesundheit. Und wir als Eltern, es sollte doch unser höchster Anspruch eigentlich sein, dass unsere Kinder gesund aufwachsen. Und es gehört leider dazu, sich mit den eigenen Themen zu befassen und sich den Spiegel vorzuhalten. Weil am Ende ist es so, gerade wenn die Kinder klein sind, die gehen nicht in den Supermarkt und kaufen das Essen. Wir kaufen das Essen. Wir machen das Essen, wir geben die Getränke. Ja, also das heißt, es ist ja schon ein großer, großer Einfluss, gerade am Anfang, den wir haben. Und ich finde das gut, Desiree, dass du das Buch genau so geschrieben hast und dass du auch sozusagen den Eltern den Spiegel vorhältst. Wie hast du gesagt, manche haben kritisiert, es ist nicht für zart Beseitete, aber am Ende, wenn wir was verändern wollen, und das ist doch schon immer so in der Geschichte der Menschheit gewesen, ja, haben wir es garantiert nicht hingekriegt mit wir streicheln mal die Köpfe und wir machen People-Pleasing und wir sagen, ja, es ist alles gut, so wie es ist. Vielleicht könntest du hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. So sind Veränderungen nie vorangekommen.
Aber es ist, mir geht es, wie du es vorhin auch im Vorgespräch gesagt hast, und ich glaube, es gibt vielen Leuten oder wenn nicht allen so, die sich mit Prävention beschäftigen. Es ist ein mühsames Thema, Menschen von Themen zu überzeugen, die essentiell wichtig sind, solange sie selber noch nicht leiden deswegen. Also meine Themen können Menschen erreichen, die Erkenntnisse schon hatten. Und ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, das Erkenntnisse auslöst. in der Hoffnung, dass dann das Wissen wirklich ankommt. Und da kannte ich, und ich habe ja immer Barcodes und Meditationen und alles drin. Ich versuche schon, die Eltern immer wieder aufzufangen. Aber ich muss da halt dann für mich entscheiden, wie viel Wissen und Fakten nehme ich aus dem Buch raus, um die Eltern zu schonen. Und dann habe ich, wie du gerade gesagt hast, mich entschieden, nein, ich zeige den Eltern, dass ich immer auf ihrer Seite bin. Aber ich werde nicht dafür sorgen, dass frisch gebackene Eltern nicht verstehen, wie wichtig das Thema ist, weil ich die Hälfte der fachlichen Fakten weglasse.
Genau, und es ist ja schon so, ne? Du hast ein Programm mit eingebaut, was über mehrere Wochen geht, was sozusagen begleitet. Es ist ja wirklich alles komplett durchdacht, aber es ist schon so, dass es ein knallhartes Buch ist, was uns einfach aufzeigt, was heute alles falsch läuft, aber alles wirklich ja auch wissenschaftlich, ja, du hast es wissenschaftlich begründet, über wie das die Physiologie in unserem Gehirn, und es ist, ja, es ist jetzt kein Roman, den ich mal eben bei so nebenbei beim Fernsehen lesen kann, ja, man darf sich schon konzentrieren, und ich denke, ich werde es auch nochmal lesen, diese Serie, und vielleicht auch nochmal und nochmal und nochmal, und das, obwohl ich diese ganzen Dinge schon weiß, denke ich, dass ich es trotzdem immer wieder lesen werde, um es mir selbst auch immer wieder in die, einfach ins Gedächtnis zu rufen. Und ich möchte eine Sache noch sagen, das ist einfach grundsätzlich auch ein Problem unserer Gesellschaft, vielleicht aber auch schon immer, diese Serie, ich weiß es nicht, dieses neue Normal. Ja, also das ist vielleicht eine Zeit,
wahrscheinlich schon immer. Früher war, das sagen doch alle alten Menschen.
Genau, wo wir uns einfach gar nicht mehr erinnern können, wie das war, eben nicht diese vielen Infekte im Jahr zu haben. Und das ist halt das, wie du sagst, das ist ja auch super gefährlich, weil wenn wir sozusagen dieses neue Normal nehmen, ja, 12 Infekte im Jahr, dann ist ein Kind ungewöhnlich, was halt 17 Infekte hat. Ja, das ist dann ungewöhnlich. Aber das, was halt 12 bis 14 hat, ja, das ist halt normal, das ist Standard geworden. Und das ist halt schwierig, glaube ich, auch bei der Auswertung solcher Studien, die dann jetzt aus dieser Zeit kommen werden, weil halt gar keiner mehr diese Zeit kennt, wo die Kinder halt nur ein oder zwei Infekte im Jahr hatten, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich nicht erinnern, ich habe auch neulich in meiner Familie gefragt, ob die Kinder in Singapur, die in diesen Netzwerken aufwachsen, da gibt es auch solche und solche, ne? Da gibt es ja auch chinesische Schulen und die gehen da nochmal ganz anders vor als jetzt meine Familie. Aber da gab es diese Masse an Infekten auf jeden Fall nicht. Jetzt kann man argumentieren, es gibt keinen Winter und es gibt keine Winterviren, aber dafür gibt es andere Sachen. Ja. Also dass die Individualität des Menschen geht einfach in unserer Betrachtungsweise von Gesundheit verloren. Und das ist was, wo ich wieder mehr Bewusstsein dafür schaffen möchte. Also wenn wir schon die Ernährungsempfehlungen anschauen, klar, wir brauchen wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte Empfehlungen, ist ganz klar. An irgendwas muss man sich orientieren, vor allem in einer Zeit, wo niemand mehr sich daran erinnert, was Traditionen sind. Die sind ja nicht ohne Grund, sind traditionelle Rituale entstanden, wie zum Beispiel die Wochenbettrituale in vielen traditionellen Stämmen. Klingt alles so, heutzutage können wir uns das nicht mehr leisten, aber vielleicht sollte man andersrum denken, und das ist, wie ich mittlerweile rangehe, vielleicht sollte man sich sagen, nicht ohne Grund gibt es diese Rituale, weil die Eltern-Kind-Bindung, die sich in dieser Zeit entwickelt, die Zeit, die Mutter zu unterstützen, damit sie keine Wochenbettdepression bekommt, möglicherweise, die ein Leben lang ihr Kind beeinflussen könnten, also es sind so viele verschiedene Dinge, natürlich werden sie keine medizinische Literatur liefern, warum sie das Wochenbett so gestalten, wie sie es tun. Aber es ist entstanden nicht ohne Grund. Und diese traditionellen Dinge, die es in vielen Kulturen gibt, manchmal sollten wir uns einfach mal anschauen, was machen die eigentlich? Und dann wird man auch in Studien, und so arbeite ich, Gründe dafür finden, warum es sehr logisch ist. Und so sollten wir mehr herangehen. Ich habe ja auch Ayurveda gemacht, sehr viel, Medizin und Psychologie. Und das heißt jetzt nicht, dass ich eine ayurvedisch arbeitende Ärzte bin, aber für mich war das immer so, ach, es wäre voll spannend, wie Ayurveda das sieht. Dann schaue ich jetzt mal in der Wissenschaft, weißt du, wie viele Sachen wir schon wissen? Nur die bringt keiner mehr zusammen, weil es zu viel ist. Zu viel, zu detailliert. Das Gefühl für das Ganze geht verloren. Und das ist ja auch was ich sage, die Medizin, wie die sich jetzt entwickelt, natürlich können wir punktuell die verrücktesten Krankheiten durch die verrücktesten Mechanismen heilen. Aber die Menschheit wird trotzdem immer kränker, weil wir so punktuell mittlerweile sind, dass wir das Gefühl für das Ganze und für die Individualität verlieren. Und wir brauchen halt beides. Wir brauchen Spezialisten, die sehr punktuell sind, aber wir brauchen auch welche, die sich noch daran erinnern, was der Mensch braucht, wer er ist, in welchem Kontext er aufwachsen sollte. Und das ist halt was jetzt meine Aufgabe geworden ist, für mich mehr Bewusstsein für diese anderen Leute zu schaffen, die wir brauchen, weil sonst wird unsere Abwärtsspirale unaufhaltbar sein. Ja, dann können in Zukunft wird HIV geheilt, dann in 2, 3 Generationen. Aber dann sind sie alle bindungsgestört, traumatisiert und weiß schon, was ich alles meine. So kann man nicht denken. Wir können nicht sagen, der Mensch wird immer gesünder, weil die medizinischen Fortschritte immer abgefahrener werden, weil es nicht stimmt. Warum stimmt es nicht? Weil das Leben immer bedürfnisungerechter, also nicht, wie hast du gesagt, artgerecht, nicht artgerecht, mehr artgerecht ist.
Aber komm, wir versuchen es mal kurz runterzubrechen, weil wir reden natürlich jetzt so, als wenn alle wissen das, was wir wissen. Ja?
Entschuldigung, das ist gut, dass du das
sagst. Das fällt mir auch immer super schwer, weil ich immer davon ausgehe, ja, aber das ist eben nicht so. Ne? Ja, aber was meinen wir dann mit artgerechtem Leben? Wir meinen viel an der frischen Luft sein, ja, das zum Beispiel. Wir meinen ausreichend Schlaf und nicht so viel Medienkonsum. Ja? Was meinen wir noch? Wir meinen natürlich eine gesunde Ernährung, weil das ist das, was du gerade gesagt hast, Abwärtsspirale und so. Also letztendlich, ein Riesenfaktor ist schon unsere Ernährung, ja. Also ich meine, ein großer Teil davon ist synthetisch hergestellt. Und immer wenn ich Beikost-Workshop habe, ich habe jetzt am Freitag gerade wieder einen, danach, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich kann einfach nichts einkaufen. Weil ich natürlich in dem Workshop nochmal das auch ganz genau so den Frauen sage, worauf es ankommt bei der Beikost und dass es am besten Bio sein sollte und dass es aber auch wirklich Jahreszeiten entsprechend sein sollte und wie auch immer. Und dann gehe ich immer in den Discounter, also ich kann Obst und Gemüse kaufen, aber dann hört es auf, weil dann weiß ich nicht mehr, was ich kaufen soll. Weil wenn man ganz ehrlich ist, das, was es dann hinter der Gemüseabteilung gibt, ist hochverarbeitet.
Ja.
Ja. Das ist ganz schwer. Ich komme dann nach Hause und dann sagt mein Freund, ja, ich denke, du warst einkaufen. Ich so, ja, ich konnte nichts einkaufen. Ich wusste nicht was. Weil ich einfach gerade wieder das alles so präsent habe. Und das macht ja einfach einen großen Teil aus. Und wenn ich wohne hier in einem kleinen Dorf, wir haben hier aber einen Supermarkt. Und also hier ist das noch relativ behütet. Und trotzdem sehe ich die kleinen Kinder mit diesen farbigen Energy-Getränken, ja. Und ich denke mir, wie krass, ja, und die Eltern gestatten das, weil die Eltern einfach nicht so weit denken, dass einfach das nicht gesund sein kann, wenn ein junges Kind, was 7, 8, 9 Jahre alt ist, sich diese blauen und grünen Getränke jeden Tag reinzieht, ja. Also, das ist doch nicht gesund. Das muss doch mit Menschenverstand schon klar sein, dass das nicht gesund sein kann, seinem Körper das zuzuführen.
Ja, aber das nehmen wir halt nicht ernst. Was wir nicht sehen und sofort sehen. Also wenn jemand einen Energy Drink kriegt und 5 Minuten später einen Herzinfarkt hat, dann würde man es ernst nehmen. Mhm. Aber es tut Dinge, die du nicht siehst und du siehst ja, wie der Mensch funktioniert. Ne? Der Mensch weiß, er soll nicht rauchen. Trotzdem. Also der Mensch ist einfach so, wo man nicht sofort die Konsequenzen sieht, wird nicht ernst genommen. Und das ist halt das Problem beim Aufziehen von Kindern, dass du die Konsequenzen vielleicht erst siehst, wenn sie 70 sind. Und weil du sagst, gesundes Leben, Ernährung, wie du wirst ja weiter ins Detail gehen, Bindung gehört halt auch dazu. Das Kind hat eine Erwartung daran, wie es versorgt wird. Es hat eine Erwartung daran, dass es getragen wird. Es hat eine Erwartung daran, dass es nicht in seinem eigenen Zimmer schläft und alleine gelassen wird. Es gibt einfach Erwartungen, die das Kind hat und die müssen erfüllt werden, damit sein Stresssystem nicht so aktiviert wird, dass seine biologischen Systeme sich nicht mehr vernünftig entwickeln können. Und gerade Bindung vermuten auch viele, dass das vielleicht sogar noch wichtiger ist als die perfekte Ernährung. Na, wie soll man das beweisen? Aber es gibt sehr viele Leute, also ich habe neulich mit einer Professorin gesprochen, die an irgendeinem Stamm in Amerika forscht, wo die Menschen echt schlecht leben. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ort war oder so. Die leben nicht besonders gesund und so, aber die haben krasse soziale Netzwerke und Verbindungen. Und dieser Ort, ich muss mal herausfinden, welcher das war, aber sie hat erzählt, dieser Ort ist halt bekannt dafür, für die Verbindungen der Menschen zueinander. Und die sind pumperl gesund. Was jetzt nicht heißt, dass es reicht zu kuscheln und man soll dann schlecht essen. Das meine ich nicht, aber es gibt schon viele Gedanken dazu von vielen Experten, dass Bindungen zentral sind.
Genau, und vor allen Dingen, klar, habe ich jetzt ja sozusagen auf so diese anderen Dinge erstmal mehr Wert geredet, als ich von artgerechter Leben gesprochen habe oder von gesundem Leben, ne? Also mit der frischen Luft und wenig Medienkonsum und Schlaf und Ernährung. Aber natürlich ist das der wichtigste Aspekt. Du hast absolut recht, das ist der wichtigste Aspekt. Weil was nützt dir all das, ja, wenn du nicht in Verbindung bist mit deinen Eltern? Ja. Und ich habe gerade eben, bevor wir beide gesprochen, habe ich eine Stillberatung gehabt mit einer Frau. Da ist das Kind in der 29. Woche geholt worden. Und die hatten natürlich gar kein Wochenbett, ja. Die hatten kein Wochenbett, das Kind war in einem Kasten, sie war zwar immer da und hat Händchen gehalten und wie auch immer. Und das Erste, was ich der jetzt verabreicht habe, sozusagen als Medizin, ist das Wochenbett nachzuholen.
Oh, ja? Wie schön.
Also so wirklich, also das Kind ist jetzt 2 Monate und natürlich, das mit dem Stillen klappt alles noch nicht. Und sie hat sich, war sehr verwundert darüber, aber ich so, ja, du ziehst dich jetzt aus, du ziehst jetzt dein Baby aus und ihr macht jetzt Wochenbett. Ihr holt jetzt das nach, was euch gefehlt hat, weil es geht mir natürlich nicht nur um, dass das Stillen dadurch auch erleichtert werden kann, mir geht es einfach um das Bonding.
Ja. Ja.
Ne, einfach auch zurück. Sie fing dann an zu weinen und das war so berührend, weil natürlich, wenn du die Flasche gibst, und das ist ja auch so ein Thema unserer heutigen Gesellschaft, ne, Flasche geben ist viel einfacher und so. Sie gibt die Flasche, aber der Partner gibt halt auch die Flasche und die Schwiegermama will auch mal die Flasche geben, ja. Und dadurch hat sie natürlich sehr viel weniger Haut-zu-Haut-Kontakt, wie das natürlicherweise wäre eigentlich, wenn sie stillen würde, wie die Natur das vorgesehen hat. Und dadurch natürlich auch wieder weniger Bindungsmöglichkeiten in dem Moment, ja, weil sie einfach wenig, gerade wenn die Kinder so klein sind, geht es ja wirklich um den Hautkontakt, dass das Oxytocin ausgeschüttet wird und das ist das Erste, was ich jetzt verordnet habe, um wirklich das nachzuholen, das aufzuholen, das, was sie da verpasst haben, weil die hat halt 8 Wochen in so einem Kasten da gelegen und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass das einfach viele weitere Probleme lösen wird.
Ja, bin ich auch überzeugt davon. Schön. Irgendwie finde ich das süß. Ich stelle mir gerade vor, wie ich ein Rezept ausstelle.
Genau,
Bett Rezept. Wiederholen. Ja, man muss halt sagen, da müssen aber auch die Leute das Glück haben, Unterstützung zu haben und die finanziellen Möglichkeiten. Ne? Hier mein Nachbar, da waren die Großeltern da und die haben Pflanzen im Garten eingepflanzt mit dem Maßstab und Tulpen in der richtigen Farbreihenfolge, im richtigen Abstand voneinander. Und da waren neulich Leute da, die seine Hausfront gestrichen haben. Jetzt steht der seit 2 Wochen mit der Lampe auch nachts im Stirnband und streicht drüber, weil das alles nicht gut genug ist. Also, und dann der ist die ganze Zeit im Garten und schneidet das Gras. Ich glaube, wenn der unser Haus anschaut von seiner Seite, schaut das wie ein Messi-Haushalt hier aus, weil bei uns alles zugewuchert ist, weil ich mich entscheide. Okay, es schaut jetzt da draußen so aus, weil mein Kind möchte jetzt heute mit mir lesen und ich habe die letzte Woche nicht viel Zeit mit ihm verbracht, also hat das Vorrang für mich. Und ich will das nicht bewerten, weil ich habe keine Ahnung von der Familie und allem, aber was ich interessant fand, da waren mal die Großeltern da, also von dem sehr peniblen Haushaltsführer waren die Eltern da und die haben mir erzählt, weil ich habe mein Kind getragen und gleichzeitig gestillt und war dann schon Jahr 2 zu Hause sozusagen und haben mir erzählt, wie stolz sie auf ihre Tochter sind, weil sie ab Woche 1 wieder Vollzeit in die Arbeit gegangen ist und ihr Kind abgegeben hat. Und die waren so stolz auf ihre Tochter, das hat irgendwie dann natürlich mit diesem Typen, der die ganze Zeit nur am Korrigieren und Verbessern ist, wo ich dann gedacht habe, nee, es ist eben nicht so, dass alles einfach so überwunden wird. Nur weil jemand nicht ständig Flashbacks und Zeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung hat, heißt es nicht, dass er in Ordnung ist. Ne? Wenn du so drauf getrimmt worden bist, dass Nähe und Bindung nicht wichtig ist, sondern Leistung und weiß der Geier was, dann wird das dein Leben beeinflussen. Ne, keiner kann sagen, wo es dann schlecht wird und wo es gut ist. Da gibt es ein Spektrum, da bewegt man sich drauf und ich kann auch nicht sagen, wie das jetzt dort ist, aber das war so krass für mich einfach, dieses Gespräch, wie stolz man auf sein Kind ist, weil meine Mutter war stolz, als ich endlich Ruhe gegeben habe im Wochenbett und es hat 3 Kinder gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie wichtig das Wochenbett ist und auch nur, weil meine Mutter hier war 8 Wochen und mich irgendwann angeschrien hat, dass ich jetzt liegen bleiben soll und wenn sich mich nochmal bewege, fliegt sie wieder zurück. Also, 1 Woche hat es gebraucht, bis irgendwann mein Nervensystem war und gesagt hat, geil, so ist das Wochenbett eigentlich vorgesehen. Das ist pure Magie und das habe ich nicht erlebt sonst ohne sie. Und das wünsche ich mir einfach für viele Familien, dass sie diese Erfahrungen haben können. Aber dafür braucht man halt auch Unterstützung, das muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist mir auch wichtig, dass die Zuhörer das einfach wissen, dass manche Sachen nicht möglich sind zu fühlen und zu tun, wenn man keine Hilfe hat. Und wenn es dann nicht die Eltern sind, dann muss man sich ein Netzwerk schaffen.
Genau, das habe ich auch in meiner letzten Folge ja schon gesagt, dass ich denke, dass das halt auch ein Problem unserer Zeit ist, dass viele Dinge eben nicht mehr so gemacht werden, weil uns das Dorf fehlt, weil uns die Unterstützung fehlt, weil die Familien getrennt voneinander leben, ja. Also ich meine, bei dir natürlicherweise würdest du wahrscheinlich noch in Singapur leben, oder, wenn deine Mutter da lebt?
Würde also ich ihr gerne. Seid
ja, tausende Kilometer voneinander entfernt. Sie ist Gott sei Dank gekommen, aber eigentlich ist es ja so gedacht, ne? Die Familien in mehreren Generationen sind einfach beieinander und nicht, also meine Schwiegereltern wohnen auch fünf Stunden von uns entfernt. Das ist einfach nicht gut, ja. Und da gehen dann viele Dinge nicht. Und ich habe übrigens mein drittes Wochenbett auch erst als erstes richtig geiles Wochenbett erlebt, weil ich auch da erst verstanden habe, wie wichtig das ist. Ja. Und ich habe es von langer Hand geplant. Ja, also wir haben auch nicht so viel familiäre Unterstützung, aber ich habe es halt mit Freunden geplant und ich habe es wirklich geplant und ich habe es durchgezogen. Ja, ich war wirklich 3 Wochen in diesem Bett und ich glaube, die erste Woche habe ich die Etage nicht mal verlassen. Also ich habe es wirklich durchgezogen und es war so, 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 so wunderschön. Und man denkt ja, das war ja bei dir wahrscheinlich auch so, gerade je mehr Kinder man hat, umso weniger kann man das durchziehen. Aber wenn man es halt plant, dann geht es halt schon, ja?
Ja, bei mir musste auch geplant sein. Klar, meine Mutter war da, aber für die anderen Kinder musste auch alles geplant werden.
Und es braucht auch eine innere Einstellung. Also auch da, es geht ja schon wieder los, als Frau überhaupt das zu verstehen, wie wichtig das ist. Und dann eben auch, wie du sagst, dieses Liegenbleiben aushalten können, dass es nicht so aussieht, wie man sonst das vielleicht selbst machen würde und so. Da geht es ja eigentlich bei einem selbst schon immer los. Da glaube ich nämlich auch manchmal, dass viele Frauen und Mütter sich da selbst im Weg stehen bei vielen Dingen, bei einfach eigenen Ansprüchen, die sie haben, die sie nicht loslassen können. Und ich habe diese Ansprüche komplett losgelassen, wenn du jetzt sehen würdest, wie das bei mir zu Hause aussieht. Ja, Weil ich will es einfach nicht mehr. Ich will diese Zeit mit meinen Kindern verbringen und ich will nicht immer nur die ganze Zeit am Putzen sein und am Machen sein und Tun sein. Es gehört dazu. Also ich habe schon immer auch den Haushalt mit den Kindern zusammen gemacht. Also weil viele Mütter haben ja den Anspruch, ne, immer alles nur zu machen, wenn die Kinder schlafen. Das finde ich total unrealistisch. Das ist ja nicht natürlich. Ne, das Kind wacht auf, alles ist fertig, wie von Zauberhand, hat irgendeine Fee gemacht. So ein Quatsch, ne? Sondern schon auch mit den Kindern. Die sind 2, 5 und 7.
Die sind nochmal deutlich jünger als meine. Meine sind jetzt 13, 10 und 5 und da kann der 5-Jährige noch nicht so, aber die anderen können Aufgaben machen. Die kriegen jetzt Checklisten. Also ich überlege jetzt immer, was stresst mich jetzt hier gerade am meisten, wenn ich es sehe, und dann kriegen sie eine Liste und das müssen sie abarbeiten. Das hat jetzt echt ein bisschen gedauert, bis das normal wurde für sie, und jetzt ist es normal, jetzt geht es schnell. Und ich bin so, oh mein Gott, oben ist die Couch gemacht, der Tisch ist abgeräumt und gewischt. Weißt du, was ich meine? Das sind die Kleinigkeiten, wo du einfach viel mehr Entspannung lebst. Aber Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Also
Planung ist alles gut. Das will ich auf jeden Fall auch planen, das zu machen. Ne? Also, dass jeder sozusagen seine Aufgaben kriegt. Meine mittlere Tochter kommt auch in die Schule dieses Jahr, ne, wenn sie lesen kann. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall auch hin. Weil ich finde tatsächlich, ich bin gerade auch an so einem Punkt, wo es ist einfach so viel. Es ist so viel mit 3 Kindern. Aber eigentlich ist es mit einem Kind auch schon viel, wenn man in dieser klassischen Mutter-Vater-Kind, also in diesem System lebt. Es ist einfach viel. Die Arbeit, der Haushalt, die Zeit, die man mit den Kindern verbringen will, das eigene vielleicht noch, die Beziehung. Es ist einfach eigentlich alleine nicht zu schaffen, die Serie.
Ja, es ist auch nicht zu schaffen. Und du sprichst einen wichtigen Punkt an, den ich immer wieder betone und der die Eltern wirklich erschüttert. Vor allem das mütterliche Gehirn hat ja auch eine Erwartung an die Elternschaft. Und es ist einprogrammiert, im mütterlichen Gehirn Unterstützung zu bekommen und zu erwarten. Es ist praktisch die Information, die ist schon in der Eizelle drin, dass wenn man Kinder bekommt, braucht man Unterstützung von einem Clan. Kooperative Aufzucht hieß das früher. Was damit zu tun hat, dass das evolutionär gesehen, hatte das einen biologischen Sinn, das hat die Wahrscheinlichkeit des Überlebens des Säuglings gesichert, wenn die Mutter auch präsenter war und so weiter und so fort. Aber das ist eine Erwartung des mütterlichen Gehirns. Deswegen sitzen so viele Mütter in Stillgruppen, weil sie wollen Gemeinschaft und Gesellschaft haben. Aber dann kommt unsere Prägung und Konditionierung und kulturelle Erwartungen, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht abgeben, das muss ich selber machen. Aber eigentlich erwartet das Müttergehirn das. Und in dem Moment, wo man dem nicht nachkommt, wo man nicht dafür sorgt, dass man Hilfe hat, versetzt man sich selber in einen Lebensstil, der immer chronischen Stress erzeugen wird. Egal, wie gut man denkt, es zu managen, es ist nicht, was das mütterliche Gehirn will. Es will Unterstützung, es will Hilfe, es braucht Auszeiten. Und das hatte man halt in dem Dorf. Das ist der Hintergedanke zu, es braucht, oder einer der Hintergedanken zu, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wie du jetzt, wir haben ja vorhin über normal gesprochen, jetzt messen sich alle an dem Normal. Die Mutter schafft es ja auch mit ihren 2 Kindern alleine. Ja, die Frage ist, ob sie das wirklich schafft oder ob sie einfach sich taub gestellt hat und nicht mehr mitkriegt, wie gestresst und angespannt sie eigentlich ist, was in den meisten Fällen der Fall ist. Es ist nicht gut, das neue Normal als normal heranzuziehen, weil das nicht ist, was die Software unseres Gehirns will. Die ist uralt, die hat sich an die Steinzeitbedingungen angepasst Und das ist, was ich meinte mit Evolutionary Mismatch. Wir haben unser Umfeld und unser Lebensstil so allein mit der Industrialisierung und jetzt Globalisierung und digitale Revolution, das ist zu schnell. Unser Gehirn wird noch Jahrhunderttausende brauchen, um sich an den neuen Ist-Zustand zu gewöhnen. Dann sind wir aber schon wieder weiter und weiter und weiter. Wir sind einfach die ganze Zeit durch diesen Evolutionary Mismatch in einem Zustand mit einem hyperaktivierten Nervensystem. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen sage ich auch, Kindergesundheit beginnt zu Hause, dass wir zumindest zu Hause, weil wir können ja leider nichts tun an diesen Sachen. Aber wir können zumindest zu Hause Routinen haben, Abläufe, einen Platz, wo wir ein bisschen mehr dafür sorgen, dass unser Körper und Psyche das bekommt, was er eigentlich braucht, damit unser Nervensystem auch mal runterfahren kann. Unter anderem. Ja, das neue Normal, ne?
Ist. Ich habe so ein ganz schönes Bild und ich habe das, glaube ich, schon in mehreren Folgen erzählt, aber das zeigt einfach, wie sehr mich das beeindruckt hat. Wir waren letztes Jahr zu Ostern in Dänemark in einem Art Museum und das Museum besteht daraus, dass es wie so eine kleine Stadt ist, in der du sozusagen in der Zeit immer weiter zurückgehst. Mhm. Also das beginnt mit 1970, da kannst du dann in die Wohnung gehen, kannst sehen, wie die Menschen gelebt haben, was die gegessen haben, also es ist wirklich super authentisch und dann gehst du immer weiter zurück, bis du dann irgendwann im 12. Jahrhundert bist und immer weiter und dann kannst du tatsächlich sehen, wie die Menschen gelebt haben. Und dieser eine Tag, der hat mich so unglaublich beeindruckt, weil du einfach gemerkt hast, je weiter du in der Zeit zurückgehst, wie viel langsamer das Leben wird, wie viel einfacher das Leben geworden ist. Und das ist einfach, wenn ich jetzt, also das ist ein klassisches Beispiel, ne? Ein Schneider, da bist du dann halt hingegangen, der hat deine Maße genommen, dann bist du wahrscheinlich 3 Wochen später hingegangen, dann hast du die Hose anprobiert oder die Schuhe oder was auch immer, ne? Und dann hat er noch Mom und das hat, also es war ein ganz, für viele Dinge gab es einen ganz langen Prozess, ne? Auch wie du zu deinem Essen gekommen bist. Genau, Wasser holen, diese ganzen Dinge und das hat mich so geerdet und ich habe also wirklich, dass du gedacht hast, so, oh mein Gott, ich wünsche mir so viel mehr von dieser Einfachheit für die Kindheit meiner Kinder. Ja. Es ist so schwer, weil diese Zeit so schnelllebig geworden ist, aber diese Menschen hatten andere Probleme, klar, aber die hatten sicherlich ein ruhigeres Nervensystem, ich merke das auch immer wieder, wir haben ja vorhin gesprochen, ich bin ja auch im Network-Marketing tätig für spezielle Produkte, die eine sehr lange Lieferzeit haben. Und ich merke halt immer, wie gestresst die Leute sind und mir immer wieder schreiben, so ja, und wann kommt das endlich, wann kommt das endlich? Und ich sage immer, hey, merkst du das gar nicht? Wir sind alle so versaut durch dieses, ich bestelle heute beim großen A, heute Nachmittag ist schon da oder morgen, ich muss schon nicht mehr mein Haus verlassen. Das ist so verrückt. Wir haben so verlernt, auf diese das zu verstehen, dass manche Dinge per Hand hergestellt werden, dass es das einfach dauert, bis es da ist. Und ich finde das aber gut, ja. Ich finde das gut, dass das so ist und ich stupse die Leute immer wieder darauf, auch wenn die so Antworten bei mir wollen von Instagram. Ich sage, Leute, ich bin kein Roboter, ich bin ein Mensch, ich habe eine Familie, ich kann hier nicht innerhalb von 10 Minuten antworten. Manchmal dauert es Tage, vielleicht manchmal auch Wochen. Also es ist so verrückt, dass wir dieses neue Normal halt in so vielen verschiedenen Lebensbereichen haben und das hat mich so geerdet, Desiree, da zu sein. Ich muss mich selbst immer wieder auch dahin zurückholen, weil ich dachte, nee, wie geil, ich würde mir wünschen, dass es in vielen Bereichen wieder so wäre, dass wir wieder eine Wartezeit haben, dass es wieder lange dauert, ein Sauerteigbrot. Also es dauert einfach, bis das
entsteht. Allein diese Chatterei, dass man auch sofort antworten muss. Also es gibt einen Namen dafür. Ich weiß, Cindy, ich weiß nicht, wie der heißt. Vielleicht kannst du mir helfen oder wir finden es heraus, weil fand das witzig, dass es einen Namen dafür gibt. Es gibt einen Namen für die Tatsache, dass man denkt, man spart sich Zeit mit Navi, Brunnen, Handy, aber letztendlich sparst du dir gar keine Zeit, weil du stopfst alles dafür mit das 30-fache an Sachen rein. Und wie du gerade gesagt hast, früher hast du was bestellt, und jetzt geht es darum, abzuhaken, dass du es bekommen hast. Das ist schon eine To-Do-Liste bekommen, das zu konsumieren. Aber früher, wenn ich eine Puppe bekommen habe, eine zu Weihnachten, habe ich die so gewertschätzt und gehuldigt. Das war eine krasse Verbundenheit, die das zu mir selbst ausgelöst hat, weil dieses eine Geschenk mir erlaubt hatte, so viele Qualitäten von mir zu leben, sozusagen. Wertschätzung, Dankbarkeit. Ganzen Tag nichts anderes als mit dieser Puppe gespielt. Dieses Gefühl kennen viele Kinder nicht mehr, weil wir ihnen zu viel Zeug geben. Also wir nehmen uns als Mensch so viel Verbundenheit mit dieser Art, was du gerade gesagt hast, dass du hast Verbundenheit gespürt durch die Verlangsamung. Wir nehmen uns das alles durch das zu viel, zu oft, zu schnell, noch mehr, noch effizienter. Und das ist ein Riesenproblem. Also wenn man daheim was schaffen möchte, darauf achtest du sicherlich auch, ist einfach Simplicity nach Hause zu bringen.
Genau. Einfacher, langsamer, ruhiger, ja. Weniger.
Ja. Also wir haben ja auch eine schlimme Zeit hinter uns, da ging es nicht, muss ich sagen. Und wir hätten Unterstützung gebraucht. Das war so ein Beispiel für, es braucht ein Dorf. Aber wir haben leider keine Unterstützung bekommen, weil die Leute dachten, wir haben uns freiwillig dazu entschieden, in dieser Situation zu bleiben. Aber wir hätten sehr viel Hilfe gebraucht. Dann ging es leider nicht mehr. Aber jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo wir ganz aktiv, gerade weil unsere Nervensysteme nach so vielen Jahren Anspannung jetzt Zeit brauchen, wieder runterzufahren, wo wir uns extrem viel mit Nervensystemarbeit beschäftigen, runterkommen, vereinfachen, Abläufe entschleunigen, weniger konsumieren, dafür sorgen, dass die Kinder reizabgeschirmter sind. Und das hat Wunder bewirkt. Und das hat mir auch nochmal klar gemacht, was wir brauchen und wer wir eigentlich sein können, wenn wir wieder zurückkehren zu dem, was wir brauchen. Und da ist mir auch klar geworden, wenn ich jetzt diese Coaches ausbilden möchte, um diese Lücke zu schließen in der Versorgung, dass es nicht geht, ohne dem wichtigsten Tool überhaupt, nämlich Nervensystemarbeit zu machen. Weil das die zentrale Steuerquelle einfach ist, die reagiert auf alles da draußen. Also wir können nicht alles draußen ändern, weißt du, wir können nicht verhindern, dass unsere Kinder zu viel mitkriegen über Medien, was die Sachen nicht mitkriegen sollen. Es ist einfach so, nur weil es normal ist, ist es nicht gesund für sie, dass sie so viel Mist konsumieren. Aber wir können Nervensystemarbeit machen und dann von innen gegensteuern, wenn wir schon das Außen nicht steuern können. Und das ist was ich denke, was sehr viel bewusster sein muss in vielen Familien. Wie mache ich das mit mir selber? Und ein bisschen, was sieht man ja in meinem Buch, das ist wirklich nur tangential, weil es erfordert dann einfach viel mehr als Beschäftigung damit. Ist in meinem Buch wieder zu Einfachheit und verbindenden Ritualen und Momenten zurückzukehren. Weil viele, wie du gerade gesagt hast, wir reden sehr theoretisch, weil wir eh schon so in dieser Bubble drin sind. Jetzt hoffe ich, dass die Leute uns folgen konnten. Aber viele in meinen Vorträgen wollen dann so viele Beispiele für Sachen hören, wo ich manchmal schockiert bin, dass sie sich damit offensichtlich noch nicht beschäftigt haben. Und das meine ich überhaupt nicht böse, sondern es macht mir dann noch mehr Sorgen, wenn ich denke, oh mein Gott, wenn sie mir diese Frage stellt, dann weiß sie gar nicht, was ich meine. Dann kommen Beispiele, dann wissen es manche verstehen es dann immer noch nicht. Und deswegen habe ich dieses Programm in meinem Buch so genau gemacht, wirklich tagesgenau mit genauen Anweisungen, weil jeder andere Voraussetzungen hat. Und das ist, was ich dir vorher gemeinte mit Abwärtsspirale, es hat halt sehr viel damit zu tun, was man selber als Kind erfahren und leben durfte, ob man versteht, wovon wir reden oder nicht. Und das ist nicht schlecht, das ist nicht negativ, das ist nicht böse, es ist einfach eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist irgendwas, da komme ich gar nicht gefühlsmäßig rein, da habe ich keinen Zugang dazu oder ich verstehe nicht, wovon sie reden, dann ist das was, womit ich mich beschäftigen darf, weil das dann ein Feld ist, wo offensichtlich mehr Tiefe rein darf und mehr Wissen. Das ist der Start von Heilung, oder? Und Schutz.
Ja, und nicht nur für unsere Kinder jetzt, sondern auch für alle weiteren Generationen, wie du es gesagt hast. Und vielleicht nochmal, gerade wenn es neu ist, das Thema für dich, wenn du zuhörst, es beginnt ja schon, und das sage ich halt auch mal bei den Babys, ja, also dass du sozusagen, wenn dein Baby weint und es sich nicht beruhigt, dass du dein eigenes Nervensystem anschauen darfst, dass du gucken darfst, was kannst du für dich tun, damit du runterfahren kannst, weil die Babys kommen ja mit einem unreifen Nervensystem auf die Welt, das wissen einfach viele nicht, Desiree, und dass die Kinder sich wie bei uns einloggen in unser Gehirn, und das dauert ja auch relativ lange, also die machen das sehr, sehr lange. Viele sagen so, auch dein Kind hat aber feine Antennen oder dein Kind, also es wird halt immer so umgangssprachlich, wird es schon so gesagt, aber keiner versteht, was da eigentlich dahinter steckt, dass die Kinder sich wirklich in unser Nervensystem einloggen, ja? Und dass die wirklich nachspüren. Und wenn unser Nervensystem komplett on fire ist, ja, komplett im Notmodus, dann kann sich ein Kind natürlich nicht beruhigen, weil es denkt sich, oh mein Gott, was ist denn da los? Ja, sind wir bedroht hier gerade? Werden wir gleich irgendwas, was kommt hier gleich der Säbelzahntiger um die Ecke? Das heißt also, dass wir einfach auch verstehen dürfen und lernen dürfen, dass sozusagen die Nervensysteme unserer Kinder abhängig sind von unseren. Ja. Und dass wir deswegen ja erstmal anfangen müssen, bei unseren zu gucken, was brauchst du? Brauchst du eine Atemtechnik? Also wirklich ganz einfache Sachen gebe ich da immer mit. dann brauchst du eine Atemtechnik, einmal tief in den Bauch atmen. Musik, finde ich, ist auch ein Gamechanger, der sehr schnell helfen kann, dass man selbst als Mama rauskommt aus dieser Notsituation und rein in sich wohlfühlen, gerade wenn es Musik ist, die man vielleicht wirklich noch so aus seiner Teenagerzeit kennt, wo man so automatisch...
Stimmt, das hilft. Hat.
Bei manchen hilft inzwischen auch ein ätherisches Öl, ja, also wo du einfach, oder irgendwas zu riechen, was dich an irgendwas erinnert, ne? Wenn ich frisch gemähten Gras rieche, denke ich an meine Kindheit, an schöne Erinnerungen, und da bin ich sofort, natürlich ist mein Nervensystem sofort runtergefahren, und das finde ich, würde ich gerne nochmal mitgeben, weil natürlich denken mir viele jetzt, wenn sie die Folge hören, oh mein Gott, wo fange ich an, wo höre ich auf? Du beginnst natürlich damit, dir dieses Buch zu kaufen, ganz wichtig, ich verdiene daran nichts, ich empfehle das von ganzem
Herzen. Ich verdiene auch fast nichts daran.
Ja, genau, ich werde unter dieser Folge. Aber die zweite Sache, die du sofort tun kannst, wenn du diese Folge gehört hast, guck einfach bei dir, was du tun kannst für dein Nervensystem, damit du runterkommen kannst. Wie gesagt, sei es eine Atemtechnik, sei es einfach wirklich mal frische Luft mit den Füßen ins Gras. Ich laufe zum Beispiel ganz viel barfuß, also eigentlich fast immer barfuß, zu Hause sowieso. Und dass du irgendwas findest, weil das ist etwas, ja, was viele Eltern, glaube ich, nicht verstehen. Dass unser Stress sich auf die Kinder überträgt, und also ob es jetzt ein Baby ist oder auch ein älteres Kind, und dass die Kinder eigentlich gar nicht anders können, als dann durchdrehen.
Ja, weil du gerade gesagt hast, dein Kind ist so feinfühlig. Also so einen Satz muss man echt mit Vorsicht genießen, weil das implementiert, dass das Kind besonders begabt ist und besonders fähig und mitfühlend und irgendwie außergewöhnlich. Aber es vergisst die Tatsache, dass es vielleicht überfordert und gestresst ist, weil es sich und die andere Person nicht trennen kann. Und je kleiner, desto weniger bewusst passiert das natürlich alles. Also man kann nicht ein Temperament daraus machen oder eine besondere Gabe, sondern es kann auch einfach ein Opfer sein von dem elterlichen Nervensystem. Und das soll jetzt niemand frustrieren, sondern ermächtigen dazu, zu starten bei euch selbst. Selbstfürsorge ist kein Luxus. Es ist eine elterliche Pflicht letztendlich. Nicht nur, damit es euch als Eltern gut geht oder dir als Mama oder vermutlich nur Mamas hier, sondern auch, damit es eurem Kind gut geht, weil die Beziehungsqualität ist die Übersetzung letztendlich deines Nervensystemzustandes. Und im Buch die ersten 4 Wochen, glaube ich, da dreht sich ja auch nur um die Eltern, ne? Wie man aus verschiedenen Bereichen kommt, damit man sich selbst ein bisschen mehr erden kann. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, durchzumachen. Ich habe schon so viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die aus ihrer Teufelskreis-Szenario wieder ausgebrochen sind. Aber dafür muss man es halt auch durchziehen. Disziplin als höchste Form der Selbstfürsorge.
Für dieses große Ziel. Und das ist so, das ist einfach ein Aufrütteln. Und deswegen ist dieses Buch so wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass du es so knallhart geschrieben hast, Desiree.
Ich habe es nicht so knallhart geschrieben.
Anderen Büchern ist es schon so. Aber es ist wirklich wichtig, weil es darf uns aufrütteln. Es darf uns bewusst machen, welche Verantwortung wir haben. Nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für unsere Enkelkinder und noch immer weiter, ne? Für die weitere Generation. Weil du hast einfach so recht. Du hast so verdammt nochmal recht. Das sind so Erfahrungen. Ich habe gerade so Bilder an meinem Kopf aus meiner Kindheit, die auch nicht immer toll war, weil ich habe dir ja schon gesagt, ich bin mit 5 Monaten schon in die Krippe gekommen und so. Aber trotzdem haben meine Eltern das geschafft, zu Hause einfach wirklich eine schöne Kindheit für mich zu bereiten mit Dingen wie, ich erinnere mich, wenn ich mal krank war, dann war das einfach so wundervoll, wie die das gestaltet haben. Auch wenn ich im Sommer krank war, dann haben wir im Garten gesessen, hatte ich da mein Kuschelbett, war ich eingekuschelt, und ich habe einfach so schöne Erinnerungen auch ans Vorlesen und an so viele Dinge, an so viele Spiele und an so viele schöne Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben, die ganz langsam waren, die ganz in der Natur waren, die ganz viel mit Verbundenheit waren, mit vielen anderen Kindern und Leuten und einem großen Freundeskreis und so. Und auch wenn nicht alles schön war, sind das die Dinge, die ich mir jetzt gerade immer wieder so hochhole, wo ich weiß, okay, das möchte ich auch für meine Kinder. Und auch wenn es heute schwerer ist, weil einfach die Welt so schnell ist, dürfen wir einfach uns immer wieder dahin zurückholen, für wen wir es tun, für was wir es tun, und das ist eben, so wie du sagst, für die Kindergesundheit das Allerwichtigste ist, und dass es eben nicht um die Globuli geht und nicht um den Wadenwickel und diese, ich bin ganz ehrlich mit dir, Desiree, ich habe einen Workshop, der heißt Kinderkrankheiten natürlich lindern, und den habe ich ziemlich häufig gegeben, und ich habe eine Blockade, ich kann den nicht mehr geben. Weil in diesem Workshop geht es nämlich genau um diese Dinge. Ja, es geht genau, nachdem ich dein Buch gelesen habe, kann ich diesen nicht mehr geben.
Oh.
Weil ich Ja, weil es in diesem Workshop einfach, da geht es natürlich, also es geht schon darum, und das finde ich ist ein wichtiger Schritt, einfach zurück zu Hausmitteln, zurück zur Natur, zurück, was können wir tun, ne? Anstatt immer gleich sofort die Zäpfchen zu geben, die du wahrscheinlich auch nicht verschreiben wirst in deiner Praxis, bin ich mir ziemlich sicher. Aber trotzdem ist das, was ich jetzt sozusagen durch dein Buch mir nochmal zurückgeholt habe, ist, ich kann es einfach nicht mehr tun aktuell.
Oh, ich verschreibe schon Zäpfchen, aber ich bin sehr bewusst und gebe viele Alternativen vorher an die Hand, weil ich finde, das ist nicht der erste Schritt, sondern der letzte, aber es ist ein Schritt.
Ja, na definitiv, aber du wägst anders ab und
ja, ich wir leben
in einer
ab.
Zeit, wo gefühlt, also zumindest was meine Kundinnen betrifft, was sie mir erzählen, das eigentlich das Erste ist, was gegeben wird.
Das ist schade. Ich würde gerne, weil du hast, wir haben das jetzt eigentlich so schön abgerundet, ich finde gerade deine, ich habe gerade dein Gesicht gesehen, das sehen ja die anderen nicht, hast du in deiner Kindheitserinnerung abgeschwelgt bist. Und ja. Ich nehme mir jetzt daraus auch selber was mit und will gerne einen Tipp daraus formulieren. Ich werde das in meine Ausbildung mit reinnehmen, habe ich mir jetzt gerade gedacht, weil dein Gesicht ist voll so, boah, du, weißt du was? Das sind die Momente, in denen deine Eltern dir das Gefühl von Bedeutsamkeit vermittelt haben. Du bist wichtig. Ich möchte, dass es dir gut geht. Und das war immer wiederkehrend. Gerade dieser Moment, wo ich krank war. Ich weiß auch, wie meine Mutter sich um mich gekümmert hat. Das ist wie ein Ritual praktisch, dass du abrufst, sobald eine gewisse Situation ausruft. Ich würde jetzt alle dazu einladen, sich überlegen, welche Erinnerungen habt ihr, wo ihr denkt, Mensch, da habe ich mich irgendwie so bedeutsam gefühlt, und zu überlegen, ob ihr das auch implementiert in eurem Leben oder wie ihr das für eure Kinder in einer bestimmten Situation, zum Beispiel wenn sie krank sind oder wenn sie ins Bett gehen oder sich verletzt haben, egal was, eine Situation, aus dem ihr ein bedeutsames Ritual macht, wo euer Kind dann in Gedanken so abschwellt und strahlt, wie die Cindy gerade, als sie daran gedacht hat, wie es war, als sie im Sommer krank war. Das finde ich jetzt schön.
Genau, und das nimmst du jetzt, diese Übung nimmst du jetzt mit in deine Ausbildung,
ja,
wie toll.
Nehme ich jetzt mit, und da gibt das der Hausaufgabe deinen Hörern mit, weil es ist immer wichtig, mit irgendeinem praktischen Tool rauszukommen, oder? Und nicht immer nur Theorie, ja. Und sondern auch, was kann ich tun als ersten Schritt.
Vielen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, du kommst nochmal. Ich bin gespannt auf die Reaktionen auf diese Folge, und ich bin sicher, dass wir noch ganz viel Gesprächsstoff haben und dass wir es auf jeden Fall nochmal wiederholen können. Vielen, vielen Dank, liebe Desiree, für deine Zeit.
Danke dir. Bis dann.
Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.